Ja, wer ist da eigentlich gekommen an Weihnachten und wozu? Das geht auch noch ein bisschen auf den Weihnachtsmarkt zurück, beziehungsweise auf das Gespräch, das ich dann kurz vorher vom Weihnachtsmarkt hatte mit diesem jungen Mann. Und ja, beim Weihnachtsmarkt, ich habe die Leute gerne gefragt, was feiern sie denn an Weihnachten? Und in 90% der Fälle kam, ja, die Familie. Ist ja auch gut, wenn wir eine tolle Familie haben, dann feiert das, keine Frage. Ja? Also das ist in dem Sinne sicher nichts Schlechtes. Aber es ist natürlich nicht die Mitte. Es ist nicht das, worum es eigentlich geht. Und jetzt nehme ich bei euch mal an, ihr wisst, worum es geht. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber, kleines Aber. Wie kann ich das sagen? Was muss ich eigentlich jemandem sagen? Was muss er wissen, um tatsächlich die Mitte zu feiern? Und ich habe da einen Text heute, also Kolosser 1, 12 bis 17, wer jetzt grübelt und sagt, das ist doch kein Advents- oder Weihnachtstext, stimmt. Aber es ist ein Text, der genau diese Frage beantwortet. Er hat uns errettet, da ist noch vom Vater die Rede. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also erstmal das Wer. Der Sohn der Liebe. Der Sohn Gottes. Ja, als er das selber so bekennt vorm Hohen Rat, da sagen sie, was brauchen wir noch andere Zeugen, das ist Gotteslästerung und wollen ihn steinigen. Also wenn Leute heute sagen, manche, Jesus war ein guter Mensch, nicht mehr und nicht weniger, dann muss ich dem widersprechen. Ein guter Mensch war er ganz sicher nicht, das, was wir darunter verstehen. Denn entweder der Anspruch war richtig, es stimmt, er ist der Sohn Gottes, oder er war der größte Hochstapler aller Zeiten, oder er war einfach nur durchgeknallt. Ich denke, wir sind davon überzeugt, oder ich bin davon überzeugt, das Erste trifft zu. Jesus hat recht mit diesem Anspruch. Er ist der Sohn der Liebe. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Ewige. Ja? Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist Gott, also er ist nicht nur Ebenbild, er ist Gott, aber hier ist diese Betonung, wo kam er her, wo ist er jetzt? Das, was die Menschen gesehen haben, Petrus, Jakobus, Johannes, wie sie alle hießen, was sie gesehen haben, war ja eine verhüllte Gestalt. Ja, Gott war Mensch geworden, er hat seine Göttlichkeit abgelegt. An und für sich ist er genau wie der Vater, an jedem Ort zugleich. Er weiß alles, er kennt alles, er sieht alles, er hört alles. In diesem Gespräch mit diesem jungen Moslem, war für mich dann auch, da hat er gefragt, ja, warum hat Gott überhaupt Menschen geschaffen? Ja, wenn er ist doch eigentlich sich selbst genug. Wozu braucht er uns? Ach, brauchen? Nein, gar nicht. Er will uns haben. Brauchen tut er uns nicht. Aber er will mit uns zu tun haben. Und er hat uns geschaffen mit der Möglichkeit zum Sündigen. Gott hätte uns doch, diesen eine, das ist ja kein Fehler in Gottes Plan, ja? Er hätte den ja einfach weglassen können. Warum gibt er uns die Möglichkeit, gegen seinen Willen zu handeln? Also er hat all diese Dinge gewusst, deswegen komme ich jetzt also, ja, also auch durch Jesus. Er ist der Erstgeborene, der also immer schon da war. Ihr könnt, also es gibt ja zweimal bei Johannes dieses im Anfang, ja, also im Anfang war das Wort, Beginn des Evangeliums. Und was von Anfang an war, das verkündigen wir euch, der Anfang des ersten Johannesbriefs. Ihr könnt jeden beliebigen Anfang nehmen, Jesus war immer schon da. Anfang meines Lebens, Jesus war da. Anfang des Volkes Israel, Jesus war da. Anfang der Welt, Jesus war da. Ihr könnt zurückgehen, so weit wie ihr wollt, er war immer da. Der Erstgeborene. Aber der Erstgeborene schließt ja auch ein, dass da noch weitere kommen. Bei einem Einzelkind würden wir wahrscheinlich nicht sagen, das ist der Erstgeborene. Das ist der Einzige, den er jemals gekriegt hat. Der Erstgeborene setzt eigentlich voraus, dass noch andere kommen oder gekommen sind. Da steckt also auch schon das drin, was uns geschenkt wird, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und es auch sind, wie Johannes es schreibt. Er ist der Erstgeborene, durch den alles geschaffen ist. Das war hier besonders in Kolosse wichtig, da gab es nämlich eine Irrlehre, die auch mit anderen Mächten, mit Geheimlehren zu tun hatte, die von anderen Mächten ausgingen und die also eine Achtung auch hatten. Und Paulus sagt hier, was wollt ihr denn? Wenn ihr Jesus habt, dann habt ihr den, durch den alles andere geworden ist. Ob das die Engel sind, ob das die Dämonen sind, ob das die sichtbare oder die unsichtbare Welt ist, alles ist durch Jesus geworden. Ja, also und das war mir in der Vorbereitung so wichtig, mal als Gegengewicht ein bisschen zu diesem, Entschuldigung, harmlosen Kind in der Krippe. Da ist der, durch den das ganze Universum, die sichtbare und die unsichtbare Welt geworden ist, der legt all diese Göttlichkeit ab und wird zu diesem kleinen Kind. Das ist dieser krasse Kontrast, der da passiert. Natürlich, das Kind kann ich sehen, mir vorstellen, ich kenne Babys, ich weiß, wie sie aussehen, jedes ein bisschen anders wieder, aber im Grundsätzlich haben wir eine Vorstellung, diese Größe dieses unsichtbaren Gottes kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, dass das sogar der Grund ist, warum wir uns kein Bild von Gott machen sollen, denn es wird garantiert immer zu klein sein. Ich kann mir Gott so groß vorstellen, wie ich will, mein Bild wird immer noch zu klein sein. Und Paulus versucht, das hier mal in Worte zu fassen. Ich lese es zum Schluss gleich nochmal vor. Aber wozu ist er denn gekommen? Und jetzt nicht die ganze Bibel durch, sondern nur, was hier im Text steht, um uns zu erlösen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ihr das Wort erlösen in eurem Alltag gebraucht. Meistens ist das ja dann, ja, also man wird von einem schwierigen Chef erlöst oder in so einem Kontext. Damals war das ein ganz anderer Kontext. Dieses Wort bedeutet eigentlich den Freikauf eines Sklaven. Jesus ist also, wir sind Sklaven der Sünde, sagt Paulus, und Jesus ist gekommen, um uns aus dieser Sklaverei freizukaufen. In der Regel musste dann jemand von außen kommen, das Geld auf den Tisch legen und sagen, ich kaufe den und lass ihn dann frei. Das war eine Erlösung. Im Alten Testament, wenn da einer sich verkaufen musste, weil er Schulden hatte, dann war der nächste Angehörige, der dazu in der Lage war, verpflichtet, ihn zu erlösen, ihn freizukaufen. So steht es im alttestamentlichen Gesetz. Wie oft das gemacht worden ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber er war verpflichtet dazu und musste dann den Kaufpreis auf den Tisch legen. Ob er den jemals wiedergesehen hat, in vielen Fällen sicher nicht. Denn der andere war ja arm, sonst hätte er sich ja nicht verkaufen müssen. Und der Preis ist hier aber nicht ein Beutel Gold oder ein Beutel Silber, sondern der Preis war sein Blut. Ja, der Vater schickt den Sohn in diese Welt, damit er den Preis für uns bezahlt. Mit seinem Leben, mit seinem Blut. Haben wir eben im Abendmahl verkündigt. Ja, und zugesprochen bekommen. Für dich passiert. Steht hier. Er ist gekommen, also dieses Kind in der Krippe ist das einzige Wesen des Universums außer Gott selbst, das nie hätte sterben müssen. Und er kommt in die Welt, um zu sterben. Also wir sind alle geboren, um zu sterben irgendwann. Ja, tut mir leid, wenn ich euch da jetzt irgendwelche Illusionen raube. Aber wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, ist das das Einzige, was uns sicher ist. Aber bei uns ist das sowieso so. Jesus hätte nie sterben müssen. Das ist mir mal irgendwann ganz groß aufgegangen. Der tut das tatsächlich freiwillig. Selbst wenn ich jetzt mein Leben geben würde für irgendeinen anderen, ja, was weiß ich, ich reiße ein Kind vom Auto weg und werde dann selber überfahren, dann sterbe ich ein paar Jahre früher. Es stimmt eigentlich nicht, wenn man dann sagt, der hat sein Leben gegeben für, sondern der ist nur ein bisschen früher gestorben als sonst, weil ich sterbe sowieso irgendwann. Jesus aber hätte nie sterben müssen. Und er ist gekommen, um uns zu vergeben. Und das war ja so ein Kernpunkt in diesem Gespräch und deswegen auch nochmal die Frage, wie kann ich denn Jesus finden? Und diesmal bin ich nicht auf die alte Sache reingefallen und habe versucht, ihm die ganze Theologie zu erklären, sondern ich habe gesagt, du, Jesus ist hier, genau wie wir beide. Und wenn du das willst oder wenn sie das wollen, wir waren ja per sie, dann können sie einfach sagen, Herr, ich möchte die Vergebung, die in dir ist und die du bewirkt hast, annehmen. Und ich möchte, dass du die Leitung in meinem Leben übernimmst. Und es so weit runterzubrechen, das können wir unseren Kindern sagen, das können die schon sehr früh verstehen. Das können wir einem Außenstehenden sagen, der diese Frage hat. Ja, also in Ostdeutschland war das ja gar nicht die Frage. Da muss ich erst mal anfangen. Es gibt einen Gott und was weiß ich, da war ich ja bei einem Moslem schon viel weiter. Der rechnet mit einem Gott, der rechnet mit Himmel und Hölle. Also das musste ich alles nicht erklären. Das war dem alles klar. Ja? Und als ich ihm von der Vergebung erzählt habe, dass Jesus alles bezahlt hat, boah, echt? Also ganz große Augen. Und mir ist das wichtig, wozu ist Jesus? Er ist zu diesem Zweck gekommen und es reicht für alle und es geht darum, einfach zu sagen, ja, Herr, ich will das. Das ist alles, was nötig ist. Mehr hat der Schächer am Kreuz nicht getan. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Okay, war eine etwas andere Formulierung, aber inhaltlich ging es genau darum. Und das reicht, um gerettet zu sein. Ich freue mich über jeden, der sich in der Bibel auskennt. Ist was ganz Wichtiges. Es ist gut, wenn wir was über das Wesen Gottes wissen, das ist, wie gesagt, wunderbar, wenn sich einer da wirklich auskennt. Aber, jetzt sage ich mal auch so scharf, das rettet ihn nicht. Ich kann alles wissen und mit diesem ganzen Wissen in der Hölle landen, wenn ich nicht einmal gesagt habe, Herr, das will ich. Du bietest mir das an und hier bin ich, ja, das will ich haben. Und sagt das weiter. Das ist ja in diesen Liedern drin, wenn es darum geht, dass das Kind in der Krippe auch in unserem Herzen einziehen will. Ja, also wenn wir die alten Weihnachtslieder nehmen, guckt mal rein, da steckt das drin. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Und ganz praktisch ist, Jesus bietet uns das an und ich muss ja sagen. Und das können, dürfen, sollen wir jedem weitersagen, dem wir begegnen. Was heißt das jetzt für uns? Wir haben da extrem hohen Besuch. Und zwar nicht nur an Weihnachten, ja, sondern Jesus ist jetzt hier. Als wir eben runtergegangen sind zum Beten, da sah es hier oben noch ganz schön leer aus. Und dann habe ich so gedacht und gesagt, das ist mir auch schon beim letzten Lobpreisgottesdienst, wo es so ähnlich war, dass 10, 20 Minuten vorher noch ziemlich leer war. Und eigentlich sollte es für unsere Gottesdienstfeier komplett egal sein, wie viele Leute hier sitzen. Wenn die da sind, die Gottesdienst feiern wollen, und wenn das nur die sind, die hier vorne was zu tun haben, dann können wir Gottesdienst feiern. Denn wir haben extrem hohen Besuch. Und Gott ist da. Motto von ProChrist 2000. Gott ist da. Und das gilt immer noch. Nicht nur 2000. Das gilt heute genauso wie damals. Wir haben mit Jesus extrem hohen Besuch, auch was wir dann Weihnachten feiern. Ja, wie soll ich den denn jetzt empfangen? Wie kann ich diesem Besucher entsprechend feiern? Und es war auch, der Moslem fragte, ja, wenn ich Bibel lese, muss ich mir da vorher die Hände waschen? Also rituelle Waschungen so. Sagt, nein, kannst du machen, wenn das für dich ein Ausdruck ist, dass du Ehrfurcht hast vor diesem Wort, dann ja, dann mach. Aber du musst nicht. Ja, das ist ja dieser Punkt. Muss ich aufstehen zum Gebet? Ich weiß, das ist auch ein kritischer Punkt, weil manche sagen ja wirklich ja. Und wir hatten in Fulda eine Gemeinde, die standen grundsätzlich zum Gebet auf. Zum Tischgebet wurde aufgestanden, im Gottesdienst natürlich sowieso. Und unser Vorsitzender, der war Architekt und hat für die eine Kirche gebaut, und er sagt, zu jeder Baubesprechung wurde am Anfang gebetet und dazu wurde aufgestanden. Und dann wird sich hingesetzt und dann wird besprochen, was steht an. Grundsätzlich ist eine gute Sache, kann man machen, ist ja, aber man muss nicht. Das ist ja für mich der Unterschied. Ich kann in jeder Lage beten und zu Gott rufen. Und das Dritte ist, er ist mit dir, egal was kommt. Paulus macht ja mal diesen Schluss in Römer 8, wenn er das schon getan hat, wenn er seinen Sohn für dich gegeben hat oder wenn Jesus sein Leben für dich gegeben hat, was sollte er dir denn dann verweigern? Und ich glaube, gestern war in der Losung von David, also Nathan und David, also warum hast du gesündigt, warum hast du gegen den Willen Gottes gehandelt? Und er sagt Gott vorher zu David durch den Propheten, das und das habe ich dir schon alles gegeben und ich hätte dir ja auch noch mehr gegeben. Was haben wir oft dieses Gefühl, diese Angst zu kurz zu kommen? Ich glaube, das ist die Wurzel ganz vieler Sünden. Die Angst, irgendwo zu kurz zu kommen. Gott ist mit dir. Er hat dich freigekauft. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Du musst ihn nicht überreden, ja? Irgendwelche Opfergaben, damit die Götter kommen, ja? Damit man die anlockt. Oder bei den Griechen war das ja noch interessanter. Man hat tolle Gaben in die Tempel gebracht mit dem Gedanken, hoffentlich bleiben die Götter dann im Tempel. Denn immer wenn die sich ins Leben der Menschen einmischen, gibt es Chaos. Und wenn wir jetzt überlegen, Paulus sagt, Götzendienst ist Dämonenanbetung, dann wissen wir auch, warum das Chaos gibt, wenn die sich in das Leben der Menschen einmischen. Aber Jesus will, er steht da und versucht zu locken und uns anzuziehen und nicht andersrum. Ich muss ihn nicht erst locken, dass er kommt, dass er zuhört, dass er mir begegnet. Er ist da. Und er ist heute da und er ist nächsten Sonntag da, wenn wir hier Krippenspiel haben. Und ich kann euch sagen, es wird was zum Schmunzeln sein. Es wird humorvoll sein. Und Gott hat Humor. Ja? Das ist nichts, was ihn irgendwie abschrecken würde. Gott hat Humor. Warum sollen wir nicht auch auf eine humorvolle Art und Weise von ihm reden? Und dann Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es gibt an keinem Tag im Jahr so viel Streit in Familien wie an Weihnachten. Aber egal, wie es aussieht, Jesus ist dabei. Und wenn euch dann peinlich wird, wie euch gerade aufführt, wenn euch klar ist, dass Jesus dabei ist, dann ändert was. Aber dieses Wissen, er ist in diese Welt gekommen, um zu bleiben. Natürlich nicht mehr sichtbar in menschlicher Gestalt. Dann wäre er jetzt auch 2000 Jahre alt. Das wäre in menschlicher Gestalt etwas schwierig. Aber in seiner unsichtbaren, in seiner herrlichen Gestalt ist er da, jetzt hier. Und egal, was nächste Woche passiert, an Stress, an Schönem, an Schwierigem, nehmt das doch mit. Jesus ist da. Und vielleicht kommt ihr in Situationen, die euch Angst machen, die euch erschrecken, die euch tierisch stressen. Egal was kommt, nehmt das mit. Ihr seid nicht allein. Jesus ist in diese Welt gekommen, um euch zu begegnen, um euch zu begleiten, um euch frei zu kaufen. Und das steht. Amen. Lasst uns beten. Herr, egal was kommt, lasst uns immer wieder daran denken, wer du bist und dass du für uns bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass wir nicht nur sagen, du sollst die Leitung, die Herrschaft in unserem Leben übernehmen, sondern dass wir sie dir tatsächlich auch überlassen. Dass wir nicht immer wieder eingreifen und dir die Dinge aus den Händen nehmen, sondern hilf, dass wir besonders jetzt an diesem Jahresende, der wie jedes Jahresende bestimmte Anspannung, bestimmten Stress einfach mit sich bringt. Aber schenke, dass wir dir die Leitung überlassen. Denn du willst unser Leben in deine Hände nehmen und das ist gut so. Amen.